Vorher ganz kurz nochmal zur Erinnerung. Nächsten Sonntag ist ganz regulärer Gottesdienst. Das heißt ganz regulär, wir verabschieden Carlos und Chris und ihre Kinder. Also es ist offizielle Verabschiedung. Wenn ihr Taschentücher mitbringen möchtet, dann bringt sie mit. Aber wir werden deswegen nicht depressiv, nicht deprimiert, sondern wir verlieren niemanden, sondern wir säen jemanden aus. Ja? Das, was Gott in sie hineingelegt hat, während dieser Zeit, als sie hier mit uns gemeinsam waren, ja, das säen wir aus und senden wir aus, sodass sie woanders jetzt ein Segen sein können. Und sie haben schon eine Gemeinde gefunden, ganz in ihrer Nähe, die vielleicht ihre Heimatgemeinde wird. Und ich habe mir zumindest die Webseite angeschaut und hatte so einen positiven Eindruck, dass ich zum Carlos gesagt habe, das ist wahrscheinlich die Gemeinde, die ich mir auch rausgesucht hätte. So, vielleicht ist es kein Zufall, dass er nur 2 Kilometer von ihrem Haus entfernt ist. Okay, also, keine Depression nächsten Sonntag, sondern voller Freude und voller Dankbarkeit schauen wir auf die gemeinsame Zeit zurück und dann segnen wir sie richtig kräftig für das, was vor ihnen liegt. In 2 Wochen ist hier kein regulärer Gottesdienst, sondern es ist drüben im Café Family Brunch, Gemeinschaft. Es geht auch 10:30 wieder los. Es gibt ein bisschen was zu essen, also du kannst richtig lange schlafen, spar dir das Frühstück, komm hierher, du bekommst zumindest ein bisschen Snack, ja, also so, dass du dich schon satt essen kannst, glaube ich. Und Kaffee haben wir auf alle Fälle, also munter bist du dann auch. Und es wird auch einen geistlichen Input geben, verpasst das nicht. In drei Wochen ist hier kein Gottesdienst, sondern wir haben einen Gebetsgottesdienst auf dem Dolmar, Open Air, gemeinsam mit anderen Gemeinden aus Thüringen. Das geht schon um 10 los. 10 Uhr auf dem Dolmar. Komm, sei mit dabei. Das wird richtig gut werden. Und wenn du magst, dann bring Picknicksachen mit, bring auf alle Fälle eine Decke mit. Also es gibt dort keine Bänke oder Stühle, so wie hier, sondern es ist richtig Open Air. Ja? Bring eine Decke mit und wir wollen hinterher noch so gemeinsam ein bisschen Picknick machen, vielleicht ein paar Spiele machen oder so. Für Kinderprogramm ist auch gesorgt, aber du kannst dort oben auch eine Bratwurst kaufen. Also ist für alles gesorgt. Das ist also in 1, 2, 3 Wochen. Gut. Okay, jetzt haben wir die Infos, jetzt wenden wir uns dem Wort Gottes zu. Unser Thema heißt geheilt durch seine Wunden. Denn im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 24, da ist von Jesus die Rede, da heißt es, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Kreuz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen oder durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. Dieser Vers sagt uns ganz klar, dass Jesus am Kreuz nicht nur für unsere Schuld, nicht nur für unsere Sünde gestorben ist, nicht nur für unsere Sünde bezahlt hat, sondern dass er dort auch für unsere Krankheit gestorben ist, dass er auch unsere Krankheit, unsere Schmerzen getragen hat. Und genauso wie wir Vergebung und Reinigung im Glauben von ihm empfangen konnten, indem wir einfach gebetet haben und gesagt haben, Herr, ich empfange das, ich nehme das jetzt. Genauso können wir Heilung, Wiederherstellung, Gesundheit und Freiheit von Schmerzen empfangen im Glauben durch ihn. Viele Leute haben Mühe, viele Christen haben Mühe mit dem zweiten Teil. Viele Christen denken, Heilung ist nur ein Zufall. Manchmal heilt Gott, manchmal heilt er nicht. Aber ihr wisst ja, wir haben uns verschiedene Bibelstellen angeschaut und wir haben verschiedene Beispiele gefunden, wo die Aktivität für die Heilung nicht von Jesus ausging, sondern wo die Aktivität von anderen Personen ausging und wo Jesus auch eindeutig Bezug darauf genommen hat, indem er ihnen gesagt hat, dein Glaube hat dich geheilt. Zum Beispiel diese blutflüssige Frau, die wir finden in Markus 5,34. Er sagt ganz klar zu dir, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. In dem Zusammenhang lesen wir, wie sie ihn berührt hat, weil sie gesagt hat, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühre, werde ich geheilt werden. Das ist, was sie geglaubt hat, sie hat es getan. Und als sie das tat, spürte Jesus, wie Kraft von ihm ausging. So offensichtlich hat die Kraft Gottes, die Salbung des Heiligen Geistes, die auf Jesus war, dieses Heilungswunder in der Frau bewirkt. Aber trotzdem sagt Jesus nicht, meine Kraft hat dich geheilt. Jesus sagt nicht, das Ausschlaggebende war die Kraft, die Heilungssalbung, die auf mir ist. Sondern er sagt, das Ausschlaggebende war dein Glaube. Dein Glaube hat dich geheilt. So, die Aktivität hier geht von der Frau aus. Alle Aktivität geht von dieser Frau aus. Wenn ihr Glaube sie geheilt hat, kann dann mein Glaube mich heilen? Kann ich durch Glauben Heilung von Gott empfangen? Wir haben uns die Frage gestellt, was ist Glauben? Und wir finden eine Definition dafür in Hebräer 11, Vers 1. Ich will jetzt nicht nochmal dorthin gehen, aber du kannst dir die Aufnahmen von den letzten Wochen anschauen und anhören und kannst dann nochmal das auffrischen wieder. Das ist gut, wenn diese Dinge wirklich fest gefestigt werden, gegründet werden in unserem Herzen. Eine Sache ist ganz, ganz wichtig, weil viele Christen haben ein seltsames Konzept von Glauben. Und sie verstehen nicht, was Glauben ist. Glauben ist nicht das Gleiche wie Wünschen. Wir denken, wir haben Glauben, aber wir wünschen es nur. Ja? Und ein starker Wunsch ist nicht das Gleiche wie starker Glaube. Hoffnung ist nicht das Gleiche wie Glaube. Hoffnung ist in die Zukunft gerichtet. Glaube sagt, ich habe es jetzt. Erinnert euch, Glauben ist wie eine Besitzurkunde. Es ist der Beweis, dass es jetzt mir gehört. Erinnert euch an das Beispiel mit dem Kontoauszug. Der Kontoauszug ist nicht das Gleiche wie Bargeld in meinem Portemonnaie. Aber wenn ich die Zahl auf dem Kontoauszug sehe, dann weiß ich, es gehört jetzt mir, es ist jetzt auf meinem Konto. Ich kann darüber verfügen. So, Glaube ist jetzt. Glaube sagt und Glaube weiß, ich habe es jetzt, es gehört jetzt mir. Oder wie es in einer Übersetzung heißt, Glaube ist ein festes Überzeugtsein, eine feste Überzeugung. Glaube ist nicht, oh, ich muss mich zusammenreißen, ich muss mich anstrengen. Manchmal denken Leute, sie sind im Glauben und sie sind dabei so verkrampft und so, es muss jetzt wirklich irgendwie passieren. Und das ist überhaupt nicht Glaube. Und sie sind so voller Furcht, dass es vielleicht doch nicht passiert und das ist doch nicht, was weiß ich. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du dich in so einer Situation wiederfindest, gestehe es dir selber ein, dann bist du nicht im Glauben. Nicht, dass wir uns deswegen verdammen müssen, sagen, oh, was bin ich für ein schlechter Christ, ich habe hier zu wenig Glauben, Nein, dann können wir ganz ehrlich, wenn wir diese Analyse gemacht haben, sagen, okay, wie kann ich mehr Glauben bekommen? Ja? Oder woran liegt, dass es mein Glaube so klein ist? Woran liegt, dass es mein Glaube so schwach ist? Aber echter Glaube, echter biblischer Glaube hat immer zwei Indikatoren auf alle Fälle. Das ist Frieden und das ist Freude. Es ist das Gleiche wie mit Kontoauszug. Na, vorher war dieser Druck, oh, und wir müssen unsere Rechnung bezahlen, wir müssen einkaufen gehen und die Kinder brauchen neue Schuhe und was weiß ich, was gerade deine Situation ist. Ja, aber dann hast du die Zahl gesehen auf dem Kontoauszug, das Geld von deinem Arbeitgeber oder von weiß ich, wo du deine monatlichen Zahlungen herbekommst, ist überwiesen und dann weißt du, boah, okay, ja, und dieser Druck, diese Spannung fällt von dir ab und das ist Glauben, Frieden, Gewissheit, es ist okay. Und aus diesem Frieden kommt Freude. Hey, hey, ich kann mich freuen. Alles ist prima. Ich kann den Tag genießen. Ich kann meine Beziehung zu Jesus genießen. Ich kann mein Leben genießen. Alles ist prima. Wie geht's dir? Oh, mir geht's gut. Danke. Ja, wunderbar. Danke. Ja. Nicht nur aufgesetzt, nicht produziert, sondern Freude, die aus Glauben kommt. Paulus schreibt an einer Stelle, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das heißt nicht äußere Vorschriften. Er schreibt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das ist, was das Reich Gottes ausmacht. Das sind Indikatoren für Glauben. So, wir hatten gesagt, Glaube ist eine Gewissheit, eine feste Überzeugung, ein festes Wissen. Wenn Freude und Frieden nicht da sind, dann wissen wir, wir sind in dem Moment nicht im Glauben. Wir wünschen uns zwar, dass etwas passiert, wir hoffen zwar, dass etwas passiert, aber wir sind nicht im Glauben. Wie können wir mehr Glauben bekommen? Wie kommen wir zu dieser festen Überzeugung? Wie kommen wir zu dieser Gewissheit? Wie kommen wir zu diesem Glauben? Schau, wir können nur glauben, so weit, wie wir den Willen Gottes kennen. Ich kann nicht sagen, ich glaube einfach mal für dieses, ich glaube einfach mal für jenes. Sondern Glauben beginnt dort, wo der Wille Gottes bekannt ist. Wenn ich weiß, Gott möchte, dass ich es habe. Gott hat es mir versprochen. Oder die Bibel sagt, dass Gott es mir schon gegeben hat. Dann kann ich natürlich Glauben haben. Dann kann ich diese Gewissheit haben, dass es tatsächlich so ist. Versteht ihr das? Glauben braucht immer eine Grundlage, eine Basis. So, wir müssen wissen, wir müssen verstehen, was ist der Wille Gottes? Was ist der Wille Gottes für eine bestimmte Situation? Und häufig ist es dann so, ja, ich habe gebetet, dass sich was ändert. Ich habe gebetet, dass die Schmerzen weggehen. Ich habe gebetet, dass die Krankheit weggeht, dass die Symptome weggehen. So, und es ist nicht passiert. Also ist es wahrscheinlich nicht der Wille Gottes. Und wir leiten den Willen Gottes ab aus den Umständen. Ja? Wir leiten den Willen Gottes ab aus unseren Erfahrungen, aus unseren Gefühlen. Wenn Jairus so gedacht hätte, ja, das war der Synagogenvorsteher von Kapernaum, der zu Jesus kam und sagt, komm schnell in mein Haus, meine Tochter liegt im Sterben. Und Jesus sagt, okay, ich will kommen und sie heilen. Yeah, Halleluja, danke, Jesus kommt in mein Haus. Glauben, ja, Gewissheit, er hat eine Verheißung gehabt. Und dann kommt jemand aus dem Haus und sagt, bemühe den Meister nicht länger, deine Tochter ist gestorben. Wenn Jairus so gedacht hätte, wie viele Christen heute, der gesagt, oh, schade, dann war es wahrscheinlich doch nicht der Wille Gottes, dass sie geheilt wird. Denn wäre es Gottes Wille gewesen, dann hätte es ja zumindest noch überlebt, bis Jesus in unser Haus gekommen ist. Und dann wäre sie ja jetzt gesund, wenn es Gottes Wille gewesen wäre. Ihr Lieben, wir können Gottes Wille nicht ableiten aus den Umständen. Wir können Gottes Wille nicht ableiten aus unseren Gefühlen oder aus der Situation, in der wir uns gerade befinden. Sondern wir brauchen eine Quelle, die uns Gottes Willen offenbart, die unabhängig von uns ist und außerhalb von uns existiert. Und das ist sein Wort, das uns geoffenbart wird durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen über das Wort Gottes, sodass wir verstehen, Gott redet hier zu mir. Das ist sein Wort für mich. Jesus sagt zu Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Glaube nur. Entscheide dich, weiter festzuhalten. Entscheide dich, nicht den Umständen mehr zu vertrauen, als dem, was ich gesagt habe. So, Gottes Willen wird geoffenbart durch sein Wort. Deswegen beschäftigen wir uns auch mit der Bibel. Deswegen lesen wir aus der Bibel jeden Sonntag. Okay? So, was ist jetzt Gottes Wille bezüglich Heilung? Was ist Gottes Wille bezüglich deines Gesundheitszustandes und meines? Was ist Gottes Wille? Wir könnten jetzt verschiedene Aspekte uns anschauen. Manchmal scheint uns Gott gar nicht so gut und gar nicht so liebevoll und gar nicht so gnädig und gar nicht so barmherzig. Aber das hat teilweise damit zu tun, dass wir dann auch die falsche Perspektive haben. Weißt du, ich habe nicht alle Antworten auf alle Fragen zu allen Bibelstellen, vor allem im Alten Testament. Ja. Ich habe manche Antworten und die Antworten werden jeden Tag und jede Woche mehr, während ich mit dem Herrn gehe, aber ich habe nicht alle Antworten. Wenn wir uns eine Sache anschauen, dann nehmen wir eine Sache unterschiedlich wahr, je nachdem, wie weit wir davon entfernt sind. Ich muss jetzt wieder so ein Männerbeispiel nehmen. Weißt du, wenn du aus der Ferne so guckst, siehst du, da ist irgendwas, was sich bewegt in einer bestimmten Geschwindigkeit. Da weißt du, es ist ein Auto. Ja? Wenn es noch weit weg ist, vielleicht sagst du, okay, es ist ein PKW. Aber mehr kannst du nicht sagen. Ja? Kommst du näher, stellst du fest, oh, das ist ein schwarzes Auto. Ja? Du siehst jetzt schon die Farbe. Kommst du noch ein Stück näher, sagst du, naja, von der Form her, weiß ich, könnte es ein VW sein. Kommst du noch ein Stück näher, siehst du eindeutig, es ist ein Golf, VW Golf. Komme ich noch ein Stück näher ran, sage ich, das ist ein Vierer-Golf. Ja? Und wenn du dich jetzt richtig gut auskennst, ja, wie Benjamin Vogt, der mit seiner Frau übrigens auch verreist ist, wieder übers Wochenende, ich habe diese Woche mit ihm gesprochen, ja, dann sagt er, ja, das ist die Version hier mit 2 Liter Hubraum, dem und dem Motor und 168 PS. Okay? Und die wurden von dann bis dann gebaut. Ja, und das ist der mit der und der Ausstattungsvariante. So, das heißt, je näher wir an einem Objekt dran sind, umso klarer können wir erkennen, umso spezifischer können wir das Wesen des Objektes erkennen, wahrnehmen, einordnen. Ist das nachvollziehbar? Es gibt in der ganzen Bibel keine einzige Stelle, wo Gott uns klarer und eindeutiger präsentiert wird und er uns näher kommt als in Jesus Christus. Wenn wir wissen wollen, was ist das Wesen Gottes, was ist der Charakter Gottes, was ist der Wille Gottes? Da müssen wir uns als erstes Jesus anschauen. Deswegen ist Jesus nicht nur das Zentrum der Weltgeschichte, sondern er ist auch das Zentrum dieses Buches. Und du findest ihn in jedem Buch, im Alten und im Neuen Testament. Im Alten Testament in Form von Bildern, von Gleichnissen, von Symbolen. Im Neuen Testament klarer und deutlicher. Im Johannesevangelium Kapitel 14. Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 8 und 9. Da kommt Philippus, der die ganze Zeit mit Jesus gewesen ist und trotzdem nicht so klar gesehen hat. Das war einer aus dem 12er Jüngerkreis. Er geht auf Jesus zu und er sagt Folgendes. Philippus spricht zu ihm, Johannes 14, 8 und 9. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus hat ständig von seinem Vater geredet, der Vater dieses, der Vater jenes. Ja? Und ich weiß nicht, ob es den Jüngern auf die Nerven gegangen ist, irgendwie so, Jesus ständig vom Vater, Jesus, zeig uns den Vater. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch. Und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Jesus sagt zu ihm, Philippus, du musst nicht weiter suchen, du musst nicht weiter Ausschau halten. Ich weiß nicht, vielleicht hatte Philippus irgendwelche komischen Vorstellungen davon, wie Gott sein müsste, wie der Vater sein müsste. Genauso wie viele Christen heute ihre eigene Vorstellung von Gott haben. Jesus sagt zu Philippus, such nicht weiter, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Im Übrigen sollen wir, wenn wir von neuem geboren sind, auf die gleiche Art und Weise Jesus repräsentieren hier auf dieser Erde. Ja? Wie ist Jesus? Wo ist Jesus? Wer ist Jesus? Hallo, schau mich an. Halleluja. Ja? Weißt du, dass du der größte Albtraum des Teufels bist? Ja, du bist der größte Albtraum des Teufels. Denn als Jesus geboren wurde, der Teufel wusste von Anfang an, da wird einer kommen von einer Frau geboren, der mir den Kopf zertreten wird, über den ich keine Autorität habe. Und nachdem offenbar war, wer derjenige ist, als Jesus aus dem Jordanwasser rauskam bei seiner Taufe, kam diese Stimme aus dem Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Von dem Moment wusste Satan. Satan ist nicht allwissend, aber er wusste von dem Moment. Das ist er. Was passiert als nächstes? Konfrontation, Versuchung in der Wüste. Und Jesus geht aus jeder Versuchung siegreich hervor. Und jedes Mal, es heißt, Satan verließ ihn für eine Weile. Satan verliert nicht gern. Ja? Aber jedes Mal, Jesus konfrontiert wird mit Satan oder mit den Werken Satans, wo Leute besessen sind, wo Leute krank sind, wo Leute kaputt sind. Jedes Mal steckt er eine Niederlage ein. Und er ist total blind und er will ihn nur vernichten und er sucht nach Menschen, die er benutzen kann. Und er findet die Religiösen, er findet die Pharisäer, die neidisch sind auf Jesus, Und er füttert diesen Hass in ihnen gegen Jesus. Und ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Am Ende bringen sie ihn ans Kreuz. Und ich kann mir vorstellen, dass an diesem Freitag Party war in der Hölle. Ja, dass sie gesagt haben, yeah, wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Yeah, cool. Yeah. Es gab mal, es gibt immer noch einen Musiker. Carmen heißt der. Der hat ein super Lied darüber gemacht, das heißt Sundays on the way. When it feels like Friday night, Sundays on the way. Ja, also wenn du dich fühlst wie Freitag, wie Karfreitag, ja, alles ist vorbei, gestorben. Sonntag kommt. Das ist der Tag der Auferstehung, der erste Tag der Woche, ja, wo Jesus aus dem Grab aufersteht und triumphiert über die Hölle, über den Tod, über Satan und über all seine Werke. So, und dann passiert was aus Satans Sicht das Allerfurchtbarste war. Nicht nur, dass Jesus auferstanden ist, dass er die Macht der Sünde gebrochen hat. Nein, plötzlich gibt es nicht nur einen Jesus, plötzlich gibt es 2, 3, 4, 10, 20, 100. Der hat sich plötzlich vervielfältigt. Wie? Ja? Das waren alle, die anfingen, ihm nachzufolgen, die an ihn glaubten, die von neuem geboren wurden. Schau, aus Satans Sicht bist du nicht mehr Lieschen Müller aus der Hauptstraße 28. Aus Satans Sicht bist du eine Kopie von Jesus. Ja? Mit genauso geladenen Kanonen wie Jesus auch. Also so Heilungskanonen, Befreiungskanonen. Ja. 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 Schau, wir denken, wir sind nicht groß von Bedeutung. Ja, aber glaub mir, wenn wir in Christus sind, die Hölle nimmt uns wahr, die Finsternis nimmt uns wahr. Ja? Und wenn Satan mit seiner Dämonenschule da durch die Straßen zieht und sagt, okay, da können wir mal ein bisschen Ehestreit reinbringen und in das Haus bringen wir eine Krankheit und dort bringen wir Unglück rein. Ja? Und dann einer von den kleinen Dämonen sagt, oh ja, in das Haus, da können wir auch irgendwas. Und er sagt, nein, da nicht, ja, da war ich schon 3-4 Mal. Ich habe jedes Mal so eins auf die Nase gekriegt. Ja, haltet euch fern, das ist einer von diesen Jesusen, der wohnt dort. Unser größter Albtraum, ja. Haltet euch fern. Das ist einer von denen, der weiß, wer er ist in Christus, der seine Autorität in Gott kennt, der sich nichts vormachen lässt, der sich nicht einschüchtern lässt, der sich nicht belügen lässt. Halleluja, alles nicht in meinen Notizen. Ich frage mich, ob ich heute durch diese Predigt durchkommen werde. Ja, aber ich weiß nicht, was mit euch los ist. Ihr zieht das einfach so aus mir raus hier. Okay, also wir sind immer noch bei Philippus und Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wir repräsentieren ihn. Wir repräsentieren ihn. Und in einem weiteren Vers, in Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 30, da sagt Jesus ganz einfach, ganz kurz, ganz knapp und prägnant: Ich und der Vater sind eins. Was ist der Wille Gottes? Was ist das Wesen Gottes? Was möchte Gott? Schau dir Jesus an. Jesus sagt: Ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. So, was ist der Wille Jesu für Heilung? Matthäus 8, 1 bis 3. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen, und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Ein Aussätziger zu jener Zeit war nicht nur ein Kranker. Er war nicht einfach nur, der ein bisschen eine Neurodermitis hatte. Ich weiß, das kann furchtbar sein, ja? Eine furchtbare Krankheit. Ja? Aber ein Aussätziger war jemand, der wirklich eine schlimme Krankheit hatte, letztendlich bei lebendigem Leib verfault ist. Und dazu noch war er ein Ausgestoßener, er war gesellschaftlich geächtet. Er durfte normalerweise nicht mit dem Rest der Gesellschaft zusammen sein. Die haben in extra Kolonien gelebt. Wenn jemand, der nicht aussätzig war, in ihre Nähe kam, dann waren sie verpflichtet zu rufen: Aussätzig, aussätzig. Ausgestoßen von der Gesellschaft, ausgeschlossen vom öffentlichen Leben. Und dieser Mann kommt zu Jesus, wirft sich vor ihm nieder. Aber er weiß nicht, was ist der Wille Gottes. Was ist der Wille Jesu? Und er sucht diese Antwort. Er stellt diese Frage. Er sagt: Herr, wenn du es willst, wenn du es willst, kannst du mich reinigen. Er stellt nicht die Fähigkeit Jesu in Frage. Er ist überzeugt, Jesus kann es tun. Aber er ist sich nicht sicher über die Willigkeit. Bin ich würdig? Möchte Gott tatsächlich, dass ich geheilt bin? Vers 3, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will. Sei gereinigt. Und zugleich wurde sein Aussatz gereinigt. Sofort, sofort. Jesus rührte ihn an, er wurde geheilt, aber vorher passiert was anderes. Achtet bitte auf die Reihenfolge. Jesus klärt vorher diese Frage, die der Mann hat: Ist es Gottes Wille? Er sagt: Ich will. Ich will. Es ist mein Wille. Es ist mein Wille. Und wir lesen nirgendwo im ganzen Neuen Testament, wir lesen nirgendwo in der Bibel, dass Jesus zu irgendjemandem, der persönlich zu ihm gekommen wäre, gesagt hätte: Ich will nicht. Dieses Ich will ist das Ich will Gottes zu dir und zu mir. Und es hallt durch die Jahrhunderte. Und es erreicht heute Morgen uns hier in Suhl. Was ist Gottes Wille? Möchte Gott, dass ich geheilt bin? Jesus sagt, ich will, ich will. Und er sagt es zu dir und er sagt es zu mir. Und als er dort am Kreuz hängt, bestätigt er dieses Ich will für jeden Menschen. Es ist sein Wille. Halleluja. Johannesevangelium Kapitel 10. Johannesevangelium Kapitel 10. Seid ihr da? Seid ihr wach? Ich glaube, dass Gott heute Morgen was ganz Entscheidendes in uns tut. Ich glaube, dass diese Botschaft so viel Kraft hat, so viel Potenzial, dass du nach diesem Gottesdienst nie wieder dasselbe sein wirst. Und dass deine Sichtweise über Gott und über den Willen Gottes bezüglich Heilung so gravierend geändert werden kann heute Morgen, dass du nie wieder dasselbe bist. Nie wieder diese Sichtweise haben wirst, die du vielleicht bisher hattest. Nicht, weil ich so ein eloquenter Prediger bin, sondern weil der Geist Gottes hier ist und weil er das Wort Gottes uns aufschließt, uns lebendig macht. Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 37, da sagt Jesus, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken. Wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater. Und jetzt sind wir beim Kern unserer Botschaft heute Morgen. Jesus sagt, ich tue die Werke meines Vaters. Was ich mache, sind die Werke meines Vaters. Ja? Wie ist Gott? Was möchte Gott? Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Und deswegen tue ich die Werke meines Vaters. Was waren die Werke, die Jesus getan hat? Was waren diese Werke? Was sind die Werke des Vaters? So, und jetzt machen wir in einem zügigen Tempo so eine kleine Reise durch die Evangelien. Lukas Evangelium Kapitel 7. Und Johannes rief zwei seiner Jünger, ich bin bei Vers 19, Johannes 7, Vers 19, Johannes rief zwei seiner Jünger herbei und sandte sie zum Herrn und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes war mal völlig überzeugt, aber nach einer Weile fing er an zu zweifeln. Jesus, bist du der Richtige? Bist du der Verheißene? Bist du der Messias? Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Das ist, was passierte. Das ist die Situation, in der diese Boten von Johannes kommen. Jesus antwortete und sprach zu ihm, geh hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt. Also Lahme, das sind nicht so wie, na, du bist eine lahme Ente, ja, du kommst gar nicht schnell rennen oder so. Ja? Sondern Lahme waren Leute, die irgendeine Beeinträchtigung hatten in ihrem Bewegungsapparat, vor allen Dingen in ihrer Fähigkeit zu gehen. Heute würden wir vielleicht sagen Rollstuhlfahrer, ja? Behinderte, Leute an Krücken, keine Ahnung. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. So, das war der Ausweis von Jesus. Bist du hier derjenige, der kommen sollte? Guckt euch an, was ihr seht. Ja? Ich rede nicht nur von Gott, ich tue die Werke meines Vaters. Ich tue die Werke meines Vaters. Wie ist der Vater? Was möchte Gott? Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Ich tue die Werke meines Vaters. Ich heile, weil Gott ein Gott der Heilung ist und weil Gott Heilung möchte. Gott hat keine Krankheit, Gott mag keine Krankheit und von Gott kommt keine Krankheit. Du sagst, na gut, das war jetzt vielleicht mal ein Ereignis. Okay, gut. Schnall dich an, ich schalte noch einen Gang hoch. Markus 1, 32 bis 34. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Sie brachten alle Leidenden zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende. Und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Jesus tut die Werke seines Vaters. Was sind die Werke des Vaters? Heilung und Befreiung. Menschen von Leiden zu befreien, Menschen von Krankheiten zu befreien. Markus 6, 53 bis 56. Entschuldigung? Ich habe Markus 3, ja, ich habe schon was übersprungen. Markus 3, 9 und 10. Und er sagte zu seinen Jüngern, dass ihm wegen der Volksmenge ein Boot bereitgehalten werden sollte, damit sie ihn nicht drängten. Denn er heilte viele, sodass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Wisst ihr, ich glaube, diese Versammlung, die Jesus damals hatte, die waren vielleicht teilweise chaotischer, als wir uns das vorstellen können. Ja? Sie stürzten sich auf ihn. Ja? Und er hat am Ufer des Sees Genezareth gepredigt. Ja? Er sagt, Jungs, haltet ein Boot bereit. Die schubsen mich ins Wasser, die kennen keine Rücksicht hier. Ja? Ah. Wo war ich denn geblieben? Ja. Er heilte viele, sodass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten. Was macht Jesus hier? Er tut die Werke seines Vaters. Er tut die Werke seines Vaters. Jetzt sind wir bei Markus 6. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land Genezareth und legten an. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie ihn sogleich und liefen in jener ganzen Gegend umher und fingen an, die Kranken auf den Betten hierhin und dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo auch immer er in Dörfer oder Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften, den Saum seines Gewandes. Und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Was passiert hier? Jesus tut die Werke seines Vaters. Die Werke des Vaters. Was sind die Werke des Vaters? Heilung, Befreiung, Wiederherstellung. Matthäus 4, 23. Matthäus 4, 23, 24. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Das heißt nicht, dass er systematisch jetzt alle Leute gesund gemacht hat. Aber er heilte jede Krankheit, jede Art von Krankheit. Es gab keine Art von Krankheit, wo er gesagt hat, das ist zu schwer. Was hast du, Krebs? Was hat der Arzt gesagt? Im Endstadium, 4 Wochen noch? Na, da kann ich auch nichts mehr für dich tun. Ja? Ja, oder wie heißt die Krankheit? Den Namen habe ich noch nie gehört, was ganz selten ist. Ja? Boah, da können wir nichts machen, ist noch nicht erforscht. Er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Egal, ob du Krebs hast oder Kopfschmerzen, ja, oder eine leichte Übelkeit, eine leichte Magenverstimmung. Bei Gott ist es das Gleiche. Er heilte jede Krankheit, er heilte jedes Gebrechen. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte und er heilte sie. Er heilte sie. Er tut die Werke seines Vaters und er tut es auf eine verschwenderische Art und Weise. Und er macht es bedingungslos. Er sagt nicht nur, du musst dich aber auch bessern. Ja? Und du musst dann auch hier in unseren Gottesdienst kommen, in unsere Gemeinde, wenn du einmal geheilt worden bist. Ja? Und du musst mir nachfolgen. Sagt er nicht. Ja, ja, das ist so, als ob er die Taschen voll Heilung hätte. Und boom, 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 boom. Ja, ja, wie beim Karnevalsumzug in Düsseldorf, ja, wo sie die Kamelle von den Wagen schmeißen. So kommt mir das vor. Matthäus 8, 16 und 17. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Er heilte alle Leidenden. In der Situation hat er tatsächlich alle geheilt. Damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Matthäus 9, 35 bis 38. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Jetzt geht's aber weiter. Ja? Also Jesus ist beschäftigt mit Heilen, 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 Heilen. Aber er hat immer noch dieses Handicap, dass er in einem Fleisch- und Blutanzug rumläuft. Ja? Und dass er nur an einer Stelle sein kann zur gleichen Zeit. Ja? Und offensichtlich hat er keine Webseite gehabt, wo dann stand, wann er wo ist und wann die Veranstaltungen anfangen. Haben wir vorhin gelesen. Ja? Nur wenn das Gerücht aufkam, er könnte hier vorbeikommen, haben sie alle Kranken auf die Marktplätze geschleppt. Denn das war so das Zentrum des Ortes immer. In der Hoffnung, vielleicht erscheint Jesus hier heute oder morgen oder übermorgen oder wann auch immer. So. Und irgendwann war, glaube ich, Jesus in der Versuchung, frustriert zu werden, sagen, ich kann nicht überall sein zur gleichen Zeit. Aber er findet eine Lösung. Gott sei Dank für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat Lösung für uns. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Das ist das Erste, was passiert. Er ist innerlich bewegt. Es lässt ihn nicht kalt. Weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nimmt teil an ihrem Leiden. Er nimmt teil an ihrem Schmerz. Er nimmt teil an ihrer Not. Er nimmt teil an ihren Bedürfnissen. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Ja, das Ernteteam besteht ja aus einer Person und das bin ich. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und dann geht es nahtlos weiter. In deiner Bibel steht jetzt Kapitel 10, Vers 1, aber die Kapitel und Verse wurden erst viel, viel später hinzugefügt. So, das ist ein Zusammenhang. Da heißt es, als er seine Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Er sagt nicht, okay, ihr dürft jetzt auch mal probieren, findet mal jemand, der vielleicht einen leichten Kopfschmerz hat oder ein bisschen Schnupfen oder so. Sondern er sagt, ich autorisiere euch jetzt, jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Nein, wie jetzt Jesus? Ich bin ja nicht Jesus, wie soll ich jetzt? Nein, du heilst jetzt. Ich autorisiere dich, ich beauftrage dich. Du heilst in meinem Namen. Ihr heilt jetzt die Leute. Wir müssen die Basis vergrößern hier. Wo bin ich? Er gab ihnen die Vollmacht, Matthäus 10, Vers 1. Jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Er sagt nicht, probiert es, er sagt, tut es. Heilt die Kranken. Ihr habt es lange gesehen, wie ich es gemacht habe, jetzt macht ihr es. Heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, weckt Tote auf. Der Auftrag an seine Jünger, der Auftrag an seine Nachfolger. In Lukas 10 ist von der gleichen Situation berichtet, Vers 8 und 9 heißt es, und in welche Stadt ihr kommt, und sie nehmen euch auf, so esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Was sollen sie tun? Jesus sagt, ich tue die Werke meines Vaters. Und dann verbreitet er die Basis, sagt er, ihr tut auch die Werke meines Vaters jetzt. Die Werke des Vaters. Was, ihr Lieben, was sind die Werke des Vaters? Was sind die Werke des Vaters? Heilung. Heilung und Befreiung sind die Werke des Vaters. Könnt ihr dieses Muster erkennen? Oder ist das zu sehr versteckt hier in diesen Versen? Könnt ihr dieses Muster sehen? Heilung und Befreiung. Lukas 9, Vers 1 und 2, als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Er sandte sie, um die Kranken gesund zu machen. Er sandte sie, um die Kranken gesund zu machen. Er sagt nicht, und dann bittet ihr Gott, dass er die Kranken heilt, sondern ihr geht und ihr heilt die Kranken. Ihr seid gesandt, um die Kranken gesund zu machen. Und bei allem Respekt vor medizinischen Berufen, und unsere Ärzte sind gerade nicht da, aber ich würde es genauso sagen, ja? Er spricht hier nicht von medizinischen Berufen. Ja? Er spricht über die Kraft Gottes. Er sandte sie, um die Kranken gesund zu machen. Was passiert? Lukas 9, Vers 6. Sie gingen aber hinaus und durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkündigten und überall heilten. Und überall heilten. Matthäus 12, Vers 15. Als aber Jesus es erkannte, ging er von dort weg und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. So, es gab Situationen, wo er tatsächlich alle Kranken heilte. Alle Kranken in einer Versammlung. Ja? Alle Kranken an einem Ort. Er heilte sie alle. Warum tut er das? Er hat einfach ein gutes Herz gehabt. Er hat definitiv ein gutes Herz gehabt, aber noch mehr als das. Er hat die Werke seines Vaters getan. Er hat die Werke seines Vaters getan. Er sagt, das ist mein Job. Das ist meine Aufgabe, das ist meine Verantwortung. Heilung war nicht nur sein Hobby. Heilung war sein Auftrag. Um den Vater zu repräsentieren, um den Vater zu zeigen, um das Wesen des Vaters zu zeigen. Matthäus 14. 13 und 14. Als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort zurück. Das war, nachdem Johannes getötet worden war, Johannes der Täufer. Und als die Volksmengen es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge. Und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Matthäus 14, 34 bis 36. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land Genezareth. Und als die Männer jenes Ortes ihn erkannten, schickten sie Boten in jene ganze Umgegend und brachten alle Leidenden zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürfen. Und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Du sagst, oh Pastor, du liest immer dieselben Bibelstellen. Nein, das ist eine andere Bibelstelle. Ja, du kannst es überprüfen, ja. Alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Matthäus 15. Und Jesus ging von dort weg. Vers 29. 15, 29. Und Jesus ging von dort weg. Und er kam an den See von Galiläa. Und als er auf den Berg gestiegen war, setzte er sich dort. Und große Volksmengen kamen zu ihm, die Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten. Und sie warfen sie ihm zu Füßen. Und er heilte sie. Und als die Volksmenge sich wunderte, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen und sie verherrlichten den Gott Israels. Sie sehen all diese Dinge. Was sehen diese Leute? Sie sehen die Werke des Vaters. Sie sehen die Werke des Vaters. Matthäus 19, 1 und 2. Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, begab er sich von Galiläa weg und kam in das Gebiet von Judäa, jenseits des Jordans. Und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie dort. Kapitel 21, Matthäus 21, 14. Es traten Blinde und Lahme in dem Tempel zu ihm. Jetzt ist er im Tempel in Jerusalem. Und was passiert? Und er heilte sie. Bleibt bei mir. Seid ihr noch da? Ja. Gut, okay. Ich fast durch. Lukas 6, 17 bis 19. Als er mit ihnen herabgestiegen war, trat er auf einen ebenen Platz und eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und von der Seeküste von Tyrus und Sidon Die kamen, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern geplagten wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzuhören, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Heilte alle. Heilte alle. Lukas 9,11. Als aber die Volksmenge es erfuhren, folgten sie ihm und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes. Und die Heilung brauchten, machte er gesund. Er tut die Werke seines Vaters. Er tut die Werke seines Vaters. Es sind nicht so viele Berichte in den Evangelien, wo Jesus individuell Menschen geheilt hat. Wir können davon ausgehen, dass wenn so ein Bericht in der Bibel ist, dann speziell um irgendwas zu uns zu lehren, um uns irgendwas zu vermitteln. Aber ich habe speziell jetzt diese Stellen rausgesucht, wo Jesus Massen geheilt hat, Massen. Und Johannes schreibt Folgendes im Johannesevangelium Kapitel 21, am Ende des Johannesevangeliums, Kapitel 21, Vers 25. Als Johannes am Ende seines Evangeliums ankommt, am Ende seines Berichts über Jesus, da sagt er, es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Johannes sagt uns, das ist nicht alles. Es sind nur Auszüge, es sind nur Ausschnitte. Wenn wir von allen Wundern, von jeder individuellen Heilung berichten würden, sagt er, dann wäre es so viel, dass die Welt vielleicht die Bücher nicht mal fassen würde. Und das ist eine Redewendung, okay? Aber nichtsdestotrotz, ihr versteht, was Johannes uns sagen möchte. Er ist dabei gewesen. Er gehörte zu dem allerengsten Jüngerkreis. Er hat sich selber bezeichnet als der Jünger, den Jesus liebte. Er hatte irgendwie eine ganz spezielle Verbindung zu Jesus. Worüber sprechen wir hier? Wir sprechen über die Werke des Vaters. Jesus tut die Werke des Vaters. Und ich denke, man kann es nicht klarer, man kann es nicht deutlicher ausdrücken. Was ist der Wille Gottes? Was möchte Gott? Was denkt Gott bezüglich Heilung? Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und ich tue die Werke meines Vaters. Was tue ich? Ihr Lieben, von diesen Stellen, von diesen Versen, die ich euch jetzt präsentiert habe, können wir sehen, Jesus hat beständig Menschen geheilt. Könnt ihr das sehen? Ja, rückhaltlos, bedingungslos, in verschwenderischer, extrem großzügiger Art und Weise. Er hat beständig Menschen geheilt, Menschen befreit, Menschen wohlgetan. Es gibt dann immer Leute, die sagen, ja, aber was war mit den, als er da zu diesem Teich Siloa kommt? Er heilt diesen einen Mann, 5 Säulenhallen voller Kranker. Ja, er heilt den einen Mann, den einen Gelähmten und geht wieder. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Ja, Jesus ist nicht gezielt durch die Krankenhäuser der Zeit damals gelaufen und gesagt, okay, sei geheilt, sei geheilt, sei geheilt, sei geheilt, sei geheilt. Ja, so, sondern das hatte schon auch ein Stück mit Glauben zu tun. Ja, und die meisten, die geheilt wurden, waren die Leute, die zu ihm kamen. Die zu ihm kamen. Aber wir finden keinen einzigen Bericht im ganzen Neuen Testament, wo eine Person persönlich zu Jesus gekommen wäre für Heilung. Und Jesus hätte ihn zurückgewiesen. Und Jesus hätte ihn nicht geheilt. Es gibt keinen einzigen Bericht. Warum nicht? Weil das nicht passiert ist. Jeder, der zu Jesus kam, von dem wir lesen in den Evangelien, jeder wurde geheilt. Jesus hat niemals jemanden zurückgewiesen, der persönlich zu ihm kam, um Heilung zu empfangen. Erinnert euch, was Jesus gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Was will der Vater? Ich frage mich, was Gottes Wille ist für mich, für meine Gesundheit. Ja, will Gott, dass ich geheilt bin? Jesus hat niemals zu irgendjemandem gesagt, generell ist Heilung der Wille Gottes, aber du bist ein spezieller Fall. Du bist ein besonderer Fall und in deinem Fall, bei dir, möchte Gott nicht, dass du geheilt wirst. Das ist die Theologie, das ist die Vorstellung, die manche Leute haben. Aber wir finden das nicht im Neuen Testament. Wir finden es nicht. Und Leute, die basteln sich diese Theologie so zurecht. Ja, und Erklärungen, warum in diesem oder jenem Fall das nun gerade nicht der Wille Gottes sein sollte. Jesus hat niemals zu jemandem gesagt, nein, für dich ist es nicht der Wille Gottes, geheilt zu werden. Jesus hat den vollkommenen Willen des Vaters getan. Wir sehen nirgendwo klarer das Wesen Gottes, die Natur Gottes, als in Jesus. Erinnert euch an den Vierer Golf mit der 2-Liter-Maschine. Okay? Nirgendwo sehen wir Gott so deutlich, so klar wie in Jesus. Es gibt Leute, die sagen, ja, manchmal macht Gott auch Leute krank. Das ist zu ihrem Besten. Wir wissen nicht warum, wir wissen nicht weshalb. Wie verkorkst und wie verdreht muss mein Denken sein, um sowas zu glauben? Dann wäre Jesus der Rebell. Ja, der Vater macht die Leute krank, Jesus läuft rum und macht sie wieder gesund. Ja, dann arbeiten sie nicht miteinander, dann arbeiten sie nicht füreinander, sondern arbeiten sie gegeneinander. Seid ihr da? Ja, hört ihr mir zu? Das ist Unsinn. Wenn euch das jemals jemand sagt, vergesst es, glaubt es nicht. Es ist Unsinn. Jesus hat niemals jemanden krank gemacht. Niemals. Warum nicht? Weil er den Willen seines Vaters getan hat. Weil er die Werke seines Vaters getan hat. Und der Wille des Vaters ist Heilung. Jetzt kommt noch einer, passt auf, haltet euch fest. Jesus hat niemals zu jemandem gesagt, für dich ist es noch nicht die Zeit, geheilt zu werden. Es ist nicht deine Zeit. Jesus hat niemals zu jemandem gesagt, okay, komm später nochmal wieder. Ja, komm später nochmal wieder. Ja, nächste Woche bin ich wieder hier in der Gegend und dann lege ich dir die Hände auf. Ja, oder in einem halben Jahr oder wann auch immer. Wir finden das nicht in der Bibel, weil es das nicht gab. Das gab es nicht. Einen habe ich noch. Jesus hat niemals zu jemandem gesagt, du musst deine Krankheit behalten, denn Gott möchte dich etwas lehren durch diese Krankheit. Gott möchte dich etwas lehren durch diese Krankheit. Und du hast deine Lektion noch nicht gelernt, deswegen musst du diese Krankheit noch ein bisschen tragen. Leute, das ist in vielen christlichen Kreisen gängige Theologie. Ja, Gott schickt uns Krankheiten, um uns etwas zu lehren. Und dann gibt es haufenweise Zeugnisse dazu, die sagen, ja, ich habe so weit von Gott entfernt gelebt, habe mein eigenes Leben gelebt und dann bin ich furchtbar krank geworden. Furchtbar schlimm. Und dann habe ich angefangen, nach Gott zu fragen. Dann habe ich angefangen, nach Gott zu rufen. Ja, und dann bin ich tatsächlich zu Gott gekommen und ich bin ihm so nahe gekommen in meiner Krankheit. Gut für dich. Ich will es dir nicht absprechen. Das ist deine Geschichte, das ist deine Erfahrung. Aber was um Himmels Willen hat dich abgehalten, zu Jesus zu kommen, als es dir gut ging? Was hält uns ab davon? Schau, dass wir in Nöten, in Problemen anfangen, Gott besonders intensiv zu suchen. Das ist nicht der vollkommene Wille Gottes. Der vollkommene Wille Gottes ist, dass wir ihn nicht vergessen und dass wir ihn nicht verlassen, wenn es uns gut geht. Erinnert euch an das Volk Israel im Alten Testament. Wir haben diese Stellen gelesen. Ich schlage das jetzt nicht nochmal auf, aber du findest es haufenweise, diese Warnung. Und die ernsthafte Warnung, dass Gott sagt, wenn ihr in das Land gekommen seid. Schau, sie waren 40 Jahre in völliger Abhängigkeit in der Wüste. In der Wüste gibt es nichts. Da gibt es kein Wasser, da gibt es nichts zu essen, da gibt es nichts. Da gibt es giftige Schlangen und Hitze und Steine. Das war's. Ja? Sie waren in völliger Abhängigkeit von Gott. Jeden Tag haben sie dieses Manna vom Boden aufgelesen. Und es hat genau für einen Tag gereicht. Am nächsten Tag haben sie wieder neu eingesammelt. Ja. Gott hat sie mit allem versorgt. Völlig Abhängigkeit. Und Gott sagt, ihr kommt dann ihr kommt in eine andere Zeit rein, in ein anderes Land, in eine andere Dimension. Ihr kommt in völligen Überfluss. Ihr werdet weit mehr haben als genug. Aber hütet euch, den Herrn, euren Gott, zu vergessen, der euch in dieses Land hineingebracht hat, der die Ursache eures Segens ist, der die Ursache eures Wohlergehens ist, der die Ursache dieses Überflusses ist. Warum warnt er sie so intensiv? Weil es eine Gefahr ist. Das ist eine Gefahr, dass wir von Gott wegdriften, wenn es uns gut geht. Dass wir nicht so intensiv suchen, dass wir anfangen, unsere eigenen Wege zu gehen. Aber das ist nicht der Wille Gottes für uns. Weißt du, dass wir im Segen und in Gesundheit und in Wohlergehen leben können und trotzdem ihn suchen können und ihm nachfolgen können mit aller Kraft und mit aller Energie? Das funktioniert. Und das funktioniert nicht nur, sondern es ist der Wille Gottes, es ist unsere Entscheidung. Da sind wir wieder bei unserer Entscheidung. Wir wählen. Ja, es gibt diese Geschichten, definitiv. Es gibt diese Zeugnisse, wo Leute sagen, ja, ich bin krank geworden. Aber der Trugschluss, der Irrtum ist es, dass Gott die Krankheit geschickt hat. Der verlorene Sohn erinnert sich auch erst, als er bei den Schweinen gelandet ist, an das Haus des Vaters. Aber der Vater hat jeden Tag nach ihm Ausschau gehalten. Das ist nicht Gottes Werk, das ist nicht Gottes Plan. Wenn wir in Not sind, dann können wir zu ihm schreien und wir sollen zu ihm schreien und er rettet uns. Die Toren litten wegen ihres gottlosen Weges und wegen ihrer Sünden. Aber Jesus hat niemals gesagt zu irgendjemandem, der zu ihm kam, für dich ist es noch nicht die Zeit, du musst noch was lernen. Ich bin gleich fertig. Merkt ihr, wie Gott in euch arbeitet? Ja? Merkt ihr, wie Gott anfängt, unsere Augen zu öffnen und uns klarer sehen zu lassen? Leute sind teilweise so religiös gehirngewaschen, das ist eine Katastrophe. Ja? Leute kommen und sagen mir ins Gesicht, weißt du, ich denke, es ist Gottes Wille für mich, dass ich krank bin. Gott möchte mich was lehren. Und dann rennen sie von Montag bis Freitag von einem Arzt zum anderen. Warum? Weil sie gesund werden wollen. Weil ihr gesunder Menschenverstand ihnen sagt, Krankheit schlecht. Krankheit nicht gut. Versuch, Krankheit loszuwerden. Und sie nehmen alle möglichen Pillen und alle möglichen Medikamente und machen alle möglichen Kuren und Diäten und was weiß ich. Ja? Legen sich irgendwelche Kristalle unter das Kopfkissen. Keine Ahnung. Ja? Warum? Weil sie Heilung suchen, weil sie Gesundheit suchen. Aber am Sonntag sagen sie dem Pastor wieder, na, es geht mir noch nicht besser. Ich habe meine Lektion noch nicht gelernt. Gott will doch, dass ich noch krank bin. Ja, wenn Gott wirklich will, dass du krank bist, hör auf, zum Arzt zu gehen. Dann ist jeder Arztbesuch Rebellion gegen den Willen Gottes. Logisch? Ja? Aber sobald sie wieder durch die Tür draußen sind, setzt der gesunde Menschenverstand wieder ein. Sagen, okay, wann ist der nächste Arzttermin? Warum willst du zum Arzt gehen? Ja, ich will die Krankheit loswerden. Na, ich dachte, die Krankheit ist der Wille Gottes, hast du mir gerade gesagt. Ja. Merkt ihr, wie verdreht das ist? Ja? Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich muss die Werke meines Vaters tun. Was sind die Werke des Vaters? Heilung und Befreiung. Ohne Einschränkung. Ohne Einschränkung. Ohne Wenn und Aber. Ohne manchmal ja, manchmal nein. Ohne ein in deinem Fall leider nicht. Könnt ihr das sehen? Ja. Gottes Wille für uns ist Heilung. Gottes Wille für uns ist Heilung und Gesundheit. Jesus hat das demonstriert. Jesus hat es demonstriert und dann ist er ans Kreuz gegangen und hat den Preis dafür bezahlt. Und deswegen schreibt Petrus im ersten Petrusbrief, durch welches Wunden ihr geheilt worden seid. Ihr seid geheilt worden. Ja, rechtlich gehört euch Heilung. Es ist nicht etwas, schau, aus unserer Perspektive, oh, ich merke, das tut noch weh. Ja, ich merke, da stimmt irgendwas. Ich merke, ich habe Beschwerden. Also muss Gott irgendwas noch tun. Aber aus Gottes Sicht ist es schon erledigt. Aus Gottes Sicht ist es schon erworben. Aus Gottes Sicht ist es schon da. Schau, es ist wie ein Scheck, der schon unterschrieben ist. Und er ist nicht unterschrieben worden mit Tinte, er ist unterschrieben worden mit dem Blut des Sohnes Gottes. Aber er ist unterschrieben, er ist ausgestellt. Jesus hat alles getan, was getan werden musste. Wir können das ergreifen, wir können das empfangen. Während wir uns ernähren vom Wort Gottes, während wir unseren Sinn erneuern und der Heilige Geist uns Licht gibt und Offenbarung gibt, können wir klarer und klarer und klarer sehen, was uns gehört und das ergreifen und das in Anspruch nehmen. Es ist nicht schwer, ihr Lieben. Es ist nicht kompliziert. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen. Und lasst uns gemeinsam unsere Stimme erheben heute wieder und sagen, danke Herr, dass Heilung dein Wille ist. Halleluja, Herr, wir danken dir. Oh, wir danken dir, wir danken dir. Warte nicht auf mich, sondern erheb du deine Stimme. Halleluja, danke Herr, dass du uns gezeigt hast heute in deinem Wort, was der Wille des Vaters ist, was das Wesen des Vaters ist, was die Natur des Vaters ist, Herr, dass Jesus, du bist umhergegangen und hast geheilt und hast wohlgetan und hast gesund gemacht. Und es gab nicht einen einzigen Fall, wo du gesagt hast, nein, für dich ist es nicht der Wille Gottes, aus irgendwelchen Gründen. Du hast in vollkommener Weise, in perfekter Weise den Willen des Vaters geoffenbart. Halleluja. Und wir danken dir dafür. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir geheilt sind, dass wir geheilt sein können in deinen Wunden. Danke, dass deine Heilungskraft in uns wirksam ist. Danke, dass wir es nicht erst noch irgendwann empfangen müssen, sondern wir haben es jetzt, Herr. Wir haben es jetzt. Es gehört uns jetzt, Herr. Oh, wir danken dir dafür, Herr. Wir danken dir dafür. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir geheilt sind, stark und gesund, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, dass du Heilung und Gesundheit für uns am Kreuz erworben hast. Freiheit von Schmerzen, Freiheit von Geschmerzen, Freiheit von Gebrechen, Freiheit von Einschränkungen. Halleluja. Herr, wir danken dir dafür. Halleluja. Ehre sei dir. Ehre sei dir. Dank sei dir dafür. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja, Halleluja.